Schöner Herbsttag, lichtblauer Himmel, Sonnenschein, Windstille, auch in mir. Eine große Ruhe besteht rund ums Haus und auch im Haus selber. Völlige Stille, so sollte es immer sein. So könnte ich es ein Jahrhundert lang aushalten und sacht am Schreibtisch vertrocknen, wie eine Fliege, die Musils Fliegenpapier verpasst hat. Herbst ist die bevorzugte Zeit der Dichter.
Günter Kunert, kein Tag ohne Zeile. Sie zitieren in Ihrem Buch Tröstliche Katastrophen den alten Plinius, kein Tag ohne Zeile. Gilt dieser Satz für Sie heute immer noch?
Ja, sicher. Wenn ich einfallslos und notizlos da sitze, schreibe ich zumindest Briefe. Also es wird im Grunde jeden Tag irgendetwas zu Papier gebracht. Und wenn ich dann am Nachmittag noch etwas Kraft habe, entweder schreibe ich auch noch etwas oder ich zeichne. Das sind die gelungenen Tage. Und die misslungenen Tage sind die lustlosen Tage. Aber da ich ja schlecht schlafe und nachts aufwache und dann aufstehe, wenn ich aufwache, stehe ich sofort auf, gehe in mein Arbeitszimmer und mache mir wenigstens Notizen. Und dann im Laufe des nächsten Tages oder der nächsten Tage fange ich an, diese Notizen aufzuarbeiten. Und auf diese Art und Weise entsteht dieses riesige Konglomerat von Papier, ein Himalaya aus Papier. Das Nichtzeilige, also die Zeichnungen, entstehen dann ja nicht verlegenheitsweise, aber auch zur Erholung. Zeichnen ist so grundsätzlich verschieden vom Schreiben, während das Schreiben ja doch immer eine ziemliche Konzentration benötigt, überlasse ich, wenn ich zeichne, meinen Kopf der Hand und die Hand wird schon wissen, was sie da macht.
Ist es gewissermaßen auch so etwas wie eine Rückkehr zum Beginn, zum Anfang, denn Zeichnen war zunächst auch der Ausgangspunkt für Sie?
Ich habe gerade ein bisschen darüber reflektiert und geschrieben. Es ist so, als wenn sich ein Kreis schließt. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten relativ viel gezeichnet. Ich habe eine Zeit lang Radierungen gemacht, über 50 Radierungen. Dann habe ich, was Sie hier sehen können, diese kleinen Skulpturen gemacht und die habe ich dann gießen lassen, Bronze. Und dann eine Zeit lang Aquarelle. Immer, wie gesagt, in Phasen bis zu einem, man könnte sagen, Ermüdungspunkt. Aber das ganze Haus hängt voller Bilder.
Ja. Sie arbeiten mit Farben, Sie haben grafische Arbeiten, grafische Blätter hergestellt. Und wenn ich mich so umschaue, ist wirklich eine Farbenintensität. Da ist unheimlich viel Heiterkeit. Bei den Selbstporträts auch Selbstironie. Da ist viel mehr Witz, als man manchmal in den Texten vermutet, aber die Ironie, der Ironiker Günter Kunert, der war immer auch in seinen Texten.
Ich bin ein heiterer Melancholiker und habe dann bei Begegnungen festgestellt, eigentlich sind alle Melancholiker auch heitere Leute. Nein, also mein Ruf ist ja schlecht und ich gebe mir immer Mühe, diesen schlechten Ruf natürlich zu erhalten und zu stützen. Und viele Leute, mit denen ich dann persönlich spreche, wundern sich, aha, der Kerl hat ja Humor. Ich liebe auch Witze und heitere Erzählungen. Und das eine ist die Einsicht in den Weltlauf und das andere ist mein, ich will jetzt nicht gerade Temperament sagen, aber meine Gestimmtheit, mein Charakter. Ja, ich glaube aber, die Zeichnungen, ich kann Ihnen nachher ein paar zeigen, die sind doch inzwischen düsterer geworden, entsprechend den Zeiten.
Viel von den Zeiten, von der Zeitzeugenschaft liest man in dem neuen Buch Tröstliche Katastrophen. Das sind Aufzeichnungen von 1999 bis 2011. Sie sind auch dieses Mal chronologisch geordnet, nicht thematisch, wie in dem Buch Botschaften des Hotelzimmers an den Gast. Es sind Auszüge aus dem Big Book. Und diese schreiben Sie eigentlich seit Beginn an, seit Sie hier in Kaisersborstel leben.
Nein, ich habe schon eigentlich kurz bevor wir weggingen aus der DDR, damit angefangen. Ja.
Zunächst muss man natürlich etwas sagen, Günter Grunert, zu dem Titel, tröstliche Katastrophen. Das scheint sich ja auszuschließen. Und mir ist aufgefallen, beim Lesen, Wiederlesen des Titels geht eigentlich die Aufmerksamkeit zum Adjektiv, zum Trost. Ist dieses Buch auch ein Trostbuch?
Also, ich scheue eigentlich Kategorien. Und tröstliche Katastrophen ist ja im Grunde nur ein kleiner Punkt eines dieser Texte. Es bezieht sich eigentlich darauf, dass Menschen sich etwas beruhigter oder auch getrösteter fühlen, wenn sie nicht gerade in der Nähe des Tsunami sitzen oder in Tschernobyl oder sonst wo oder in Bagdad. Es ist im Grunde ein Empfinden desjenigen, der nicht direkt betroffen ist. Die Katastrophe erreicht ihn nicht konkret und direkt, sondern per Nachricht. Und es tröstet ihn auch darüber hinweg, dass seine momentane Situation, die ja nicht unbedingt glänzend sein muss, er ist vielleicht arbeitslos und er ist krank oder sonst was ist passiert. Es ist dann ein Trost für ihn, und das ist zwar bitter, aber sehr menschlich zu erfahren, anderen geht es schlechter. Und ich muss noch hinzufügen, das ist wahrscheinlich eine uralte Prägung. Meine Mutter pflegte, da war ich ein Kind, ich war vielleicht 5, 6 Jahre, immer zu sagen, wenn mir ein Essen nicht schmeckte und ich es nicht essen wollte, andere Kinder haben noch viel weniger zu essen, denen geht es viel schlechter. Und ich glaube, auf diese Art und Weise hat dieser Titel Tröstliche Katastrophen auch einen Hauch von Ironie.
Das ist natürlich die Geschichte auch von dem Glas, das halb voll oder halb leer ist. Aber wie erobert man sich diese Perspektive? Wie schaffen Sie es immer wieder, sich diese Hoheit über die Zeit zu erobern? Denn das Buch handelt natürlich auch von den vielen Katastrophen, von der Umweltsituation, über die Bildungsmisere. Aber wie erobern Sie sich immer wieder diese besondere Position, die Leute aufzuschrecken?
Ja, einerseits ist es natürlich eine Art Selbsttherapie. Schreiben ist ja sowieso etwas wie Selbsttherapie. Man arbeitet ab, was einen bedrängt, belastet und beschwert, unglücklich macht. Das kann man, und das ist der Vorteil des Schriftstellers, dann in Literatur umsetzen und sich damit eine gewisse Erleichterung verschaffen. Das ist das eine. Und das andere ist, einer meiner frühen Paten war Michel de Montaigne, der auch in einer ganz grauenvollen Zeit, nämlich während des Bürgerkrieges in Frankreich zwischen Protestanten und Katholiken, dennoch versucht hat, das zu verarbeiten und nicht daran zu verzweifeln, indem er es wortwörtlich festhielt. Und dieses Festhalten schriftlich ist eine Hilfsstütze. Ich erinnere jetzt zum Beispiel daran, es gab in den Ghettos, insbesondere in Warschau, Menschen, die wussten, ihr Schicksal ist bereits besiegelt, sie werden es nicht überleben, und die sich dennoch täglich hinsetzten und die Geschichte des Unheils und Unglücks aufschrieben, täglich. Und so haben sie diese Tage bis zu ihrer eigenen Ermordung überleben können, überhaupt ertragen können. Und dieses etwas ertragen können ist das, was die Literatur demjenigen, der schreibt, bietet.
Die vielen Fundstücke, und dieses Buch ist eine Sammlung an Fundstücken, die Sie selbst eben in den Nachrichten aus der Welt erfahren und mitteilen und immer wieder kommentieren. Diese Kommentare, dieser Blick auf die Welt, woraus ist der gespeist? Wo ist dieser Urgrund? An einer Stelle schreiben Sie, dass Sie, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, waren Sie 16, Und da schreiben Sie an der Stelle, dass Sie immunisiert waren eigentlich durch diese Erfahrung des Überlebenmüssens, auch des Sich-Versteckens, Durchhaltens. Und diese Immunisierung ist die Kraft, diese Kraftquelle, aus der heraus Sie diesen Widerspruch herausfordern.
Nun ist Immunisierung eigentlich ein ziemlich schlimmes Wort, denn es bedeutet ja auch, dass man partiell abgestumpft wird. Es ist auch ein Verlust natürlich an Empfindungsfähigkeit. Denn wenn man die kindliche Empfindungsfähigkeit sein Leben lang behielte, könnte man überhaupt das Leben gar nicht ertragen, weil eine sterbende Fliege träfe einen schon bis ins Herz. Und es ist aber so, dass all das, was an Schrecklichem geschieht und was man selber erlebt, doch dazu führt, dass dieses Empfinden, dass die Emotionalität zurückgedrängt wird oder zurücktritt und kompensiert wird durch einen genauen Blick auf die Dinge, durch eine reflektorische Verarbeitung dessen, was einem oder was anderen geschieht. Man wird kein besserer Mensch. Man wird eigentlich, ich sag jetzt mal etwas ganz ungeschützt, man wird ein bisschen zum Zombie.
Wie sehr ist dieses 20. Jahrhundert, Sie haben 7 Jahrzehnte im 20. Jahrhundert gelebt, präsent für Sie jetzt auch in diesem ersten Jahrzehnt, also auch mit dieser Erfahrung, von der Sie gerade sprechen?
Das 20. Jahrhundert ist der Vorläufer des 21., das noch schlimmer werden wird. Mal kurz gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Jahrhundert, in das wir jetzt ja erst kurz eingetreten sind, bei Betrachtung der Welt die freundlichen Wünsche erfüllen wird. Das ist überhaupt nicht denkbar. Und wir sehen es ja jeden Tag. Es sind überall Menschenschlechtereien in aller Welt. Und wir haben das Glück, dass in Europa eine relativ friedliche Zeit geherrscht hat, seit dem Kriegsende 1945. Aber wir haben keine Garantie, dass es so bleiben wird. Wir wissen ja gar nicht, wie die Verschiebung von Menschenmassen, wir sind jetzt 7 Milliarden, das ist doch schon ganz klar, dass es nicht gut gehen kann. Das heißt also, es werden, dessen bin ich sicher, Menschenwogen über Europa hereinbrechen und zusammenbrechen und zu Auseinandersetzungen führen, zu Überlebenskämpfen, die vielleicht sogar wirklich schlimmer werden, als wir sie schon erlebt haben. Das große Problem ist ja, dass der Mensch im Einzelnen ein sehr nettes Wesen sein kann, aber in dem Moment, wo er sich mit seinesgleichen zusammenfindet und eine persönliche Not verspürt, er in dieser Gruppe zur Aggressivität neigt. Und je größer diese Gruppen sind und je größer die Not wird, desto größer wird die Aggressivität. Und wir haben ja gerade jetzt schon in diesem bis jetzt kurzen Jahrhundert Schlimmstes erlebt. Und ich glaube, das kann nicht abnehmen. Und ich halte es sogar, also wissen Sie, es ist ja so, dass schon die Blindheit so weit gediehen ist. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, die UN hat doch ausgerufen jetzt den 20. März als Tag des Glücks auf der Welt. Das ist so zynisch, das ist ein solcher Spott und Hohn. Die Leute dort in dieser blöden UN wissen doch ganz genau, was auf der Erde vorgeht. Da sitzen ja Abgesandte von Verbrechern, von Kriminellen, von Diktatoren und die stimmen dafür einen Tag des Glücks. Also was soll man von dieser Welt da erwarten?
Da ist Günter Kunert ganz bei sich, das hört man schon jetzt auch aus Ihren Worten wieder. Und man kann es in Ihren Texten auf erschreckende Weise nachlesen. Und dennoch formulieren Sie an einer Stelle auch, treibt Sie die Sorge um, dass dieser neue Schrecken den alten Schrecken, und damit ist natürlich wieder dieses 20. Jahrhundert gemeint, Holocaust, Totalitarismen und so weiter, überdecken könnte.
Ja, natürlich, weil die neuen Schrecken überdecken immer die alten. Wir reden doch gar nicht mehr vom 30-jährigen Krieg. Ein Drittel der Deutschen sind im 30-jährigen Krieg ausgerottet worden. Redet doch ein Mensch darüber? Keiner. Ich meine, das ist Geschichte, steht in irgendeinem Lehrbuch. Schüler lesen das, aha, aha, sind Zahlen. Statistik sagt gar nichts. 6 Millionen tote Juden ist eine Zahl, aber es ist nicht erlebt, nicht erlitten und nicht nachempfindbar. Das ist es doch.
Es gibt immer wieder, Sie haben schon einen erwähnt in unserem Gespräch, Montaigne, also diese Säulenheiligen im Kunatschen Gedankenkosmos. Es gibt Autoren, die Sie immer wieder aufrufen, Friedrich Hebbel zum Beispiel, die Tagebücher, Kafka natürlich, Proust,
Theodor Lessing.
Sind diese Autoren für Sie, sind das immer auch so etwas wie Stachel für das eigene Schreiben und Provokationen für das eigene Werk?
Nein, ich bin kein Provokateur, überhaupt nicht. Es ist einfach nur meine einzige Möglichkeit, mit dieser Welt umzugehen, fertig zu werden, um nicht verrückt zu werden. Ich arbeite das, was mir zustößt, ab. Und so entsteht ja diese obskure Chronik, sage ich mal. Aber es ist all das nur da, um es, indem es verschriftlicht wird, für mich abzumildern. Sonst würde die Fülle dessen, was auf mich hereinstürzt, auf alle anderen Leute auch, die abgestumpfter sind, es würde mich vermutlich umbringen. Und indem ich damit ja arbeite und es versuche, auch in eine Form zu bringen, es zu reflektieren, es mir selber klarzumachen, entschärfe ich es bis zu einem gewissen Grade.
Immer wieder kann man in dieser Fundgrube, in dieser Ansammlung von Ideen und Gedanken und Auseinandersetzung mit der Zeit lesen, immer wieder sind es Bücher auch über den Holocaust, die Sie lesen, die Sie wieder beschweren und denen Sie sich immer wieder auch aussetzen. Dieser Holocaust, wie wichtig ist für Sie diese Erfahrung heute noch?
Ja, abgesehen von meinen persönlichen Erfahrungen, muss ich das mit einem Titel eines Buches von Cordelia Edwardson benennen, Gebranntes Kind sucht das Feuer. Also ich habe eine ziemlich umfangreiche Bibliothek von, was für ein Wort, Holocaust-Literatur. Ich habe sehr, sehr viel darüber gelesen. Und das ist ja eine Schreckensbibliothek, muss ich Ihnen sagen. Und habe ja eben diese persönliche Beziehung dazu. Und was ich lese, ist für mich ja nicht der Film, den ich irgendwo sehe, mir wird etwas gezeigt, sondern es ist eine Nähe, in der ich ja weiß, dass ein Teil der Menschen, mit denen ich ja verwandt war, in dieser Schreckenswelt untergegangen ist. Und indem ich irgendetwas lese, frage ich mich immer auch, war das hier, war das da? Wo?
Und diese Erfahrungen haben natürlich zuallererst mit Berlin zu tun. Berlin war ein Ort, der für Sie wichtig war, nicht nur Ihr Geburtsort, sondern der hat Sie geprägt. Im Buch liest man, dass diese Beziehung nicht nur ambivalent geworden ist, sondern dass Ihnen diese Stadt auch mehr und mehr entgleitet. Ist Berlin heute für Sie vor allem dieser Erinnerungsort?
Ja, eigentlich ja. Ich bin ja selten in Berlin, aber es ist ein anderes Berlin inzwischen geworden. Und hat mit dem Berlin, wie ich es kannte, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Es ist nicht nur städtebaulich, architektonisch anders. Es sind natürlich auch, die Menschen haben sich verändert. Und insofern ist Berlin für mich so etwas wie vielleicht Robinsons Island oder irgendetwas, wovon ich träume auch manchmal von Berlin, was zwar zu mir gehört, ein Stück von mir ist, natürlich, ich bin ja Berliner, meine Eltern waren Berliner, bin ja da aufgewachsen, aber es ist zugleich fremd. Es ist also eine Ambivalenz.
An einigen Stellen in Ihrem Buch erinnern Sie auch an bestimmte Straßenzüge, an die alten Wohnungen, sind bestimmte Wege nochmal abgelaufen. Christburger Straße, die Kastanienbäume stehen immer noch. Darüber gab es, wie ich lesen konnte, das erste Gedicht von Günter Kunert.
Ein Kastanienbaum im Hinterhof. Es war einer, ein riesiger, etwa so groß wie der hier vor unserem Haus. Es war ja auch eigentlich gar kein Gedicht, es war der Beginn des Schreibens. Ich saß da und wir waren ja ausgebombt und hatten dann so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und dieses ganz kleine Zimmer war für mich reserviert und ich hatte einen kleinen Schreibtisch am Fenster und sah in den Hinterhof auf diese Kastanie. ich hatte eine Schreibmaschine mir geliehen, habe dann diesen Text, der so aussah wie ein Gedicht, über diese Kastanie geschrieben. Und es war wie eine Initiation. Jedes Wort kam mir vor, als hätte ich es eben überhaupt erst erfunden. Jedes Wort war neu. Es war ein unbeschreibliches Empfinden. Und dieses erste Gefühl ist natürlich nie wiedergekommen. Das war vorbei. Aber es war ein Anschub ersten Ranges.
Dieses erste Schreiben hat sich mit einem der ganz Großen, der damals in Berlin lebte, zusammengebracht, mit Bertolt Brecht.
Da hatte ich ja schon eine ganze Reihe Gedichte geschrieben. Und ich hatte dann einen Freund, der mir sagte, ach, der Brecht ist jetzt gerade zurückgekommen, habe ich gelesen. Die Gedichte musst du dem mal zeigen. Der wohnt im Adlung. Von dem Adlung damals war natürlich nur eine Ruine übrig, das aber noch als Hotel fungierte. Ich habe mir ein Herz gefasst, habe 3 Wodka getrunken, bin mit der U-Bahn zum Alexanderplatz gefahren und dann gelaufen und habe den Portier gefragt, hier wohnt doch einer Brecht. Ja, ja, ersten Stock. Und in dem Moment, wo ich an die Tür klopfen wollte, ging die Tür auf und heraus kam Theo Lingen. Ich wusste ja noch gar nicht über die Familienverhältnisse Bescheid. Aber die Tür blieb offen, da stand Brecht. Und ich sagte, guten Tag, Herr Brecht, ich habe hier, wollte Ihnen mal was zeigen. Na ja, kommen Sie mal rein. Und ich ging dann rein und dort saß Helene Weigel an einem Tisch, der vollgestellt war mit amerikanischen Konserven. Das war wie ein Eintritt ins Paradies, denn zu der Zeit hatte man Hunger und es gab eigentlich kaum was zu kaufen. Und er nahm das entgegen und tat so, als wäre er ganz beglückt und hätte da schon jahrelang drauf gewartet. Und ein paar Tage später bekam ich einen Brief von ihm und er lud mich dann ein nach Weißensee. Er wohnte ja erst in Weißensee in so einer alten Fabrikantenvilla. Er nahm mich dann mit rein in die Stadt, er fuhr diesen kleinen Steyr. Er war stolz auf seine Autofahrkünste, er ließ die Hände vom Steuerrad und fuhr und sah mich so von der Seite aus an. Na, merkt er das auch, was ich für ein glänzender Chauffeur bin? Diese Bekanntschaft war natürlich auch schon ganz, ganz wichtig. Was man auf den Fotos überhaupt nicht sehen kann, eine Person voller Charme, ein Menschenfänger, und ein Frauenfänger ersten Ranges.
Eine andere wichtige Figur, Günter Kunert, ist für Sie, nachdem Sie die DDR 1979 verlassen haben, verlassen mussten.
Ich war auch zu Tode gekränkt. Die Kulturpolitik der DDR verlief ja wellenförmig. Mal wurde das Ventil ein bisschen aufgedreht, dann wurde es wieder geschlossen. Aber die letzte Zeit war wirklich äußerst kränkend. Und dadurch auch alle Schreiblust zerstörend. Es ist natürlich auch so, man schreibt, wenn man schreibt, sich auf seinen Anfängen fort. Es geht eine Entwicklung im Schreiben vor sich. Und diese Entwicklung in meinem Schreiben hat mich sowieso schon von der DDR fortgeführt. So habe ich mir gesagt, wenn ich weiterschreiben will, dann muss ich hier weggehen, ja.
Und die Kreativität wieder zu finden und wieder zu gewinnen, die haben Sie dann nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik wieder gefunden. Und da spielt eine Figur eine wichtige Rolle, des Günter Grass. Und viele von den Professionen teilen Sie auch mit ihm. Es gibt auch hier in dem Band Tröstliche Katastrophen immer wieder auch Momente, wo Günter Grass erinnert wird, gerade für diese Anfangszeit.
Vor 20 Jahren entzogen wir, meine Frau und ich, uns der verwirklichten Utopie unter dem Kürzel DDR und landeten in Schleswig-Holstein, in Itzehoe, einer Kleinstadt nördlich Hamburgs, von Friedrich Schiller im Wallenstein, phonetisch falsch, mit einem Ö am Ende genannt. Unsere neue Adresse strotzte von Umina, Edendorf, Goldbergweg. Sogleich hoffte man auf die Erfüllung dieser positiven Vorzeichen. Kaum hatten wir unsere 7 Katzen ausgeladen und das Haus betreten, fühlten wir uns geborgen. Unterm Dach ein Zimmer zur Dichterklause geeignet. Damit wir nicht Hunger litten, stellte man uns am nächsten Tag einen Fresskorb vor die Tür. Absender Günter Grass. Den kannten wir aus Berlin, wo wir einander des Öfteren gesprochen hatten. Um Kontakte musste man sich kaum kümmern. Viele Leute gingen durch unser Haus, um stets wiederzukommen oder auch nicht. Heide Simonis saß auf dem Sofa und strickte eifrig an einer undefinierbaren Handarbeit. Günter Gauss trank eifrig unseren Whisky und erinnerte sich mit Wehmut jener Tage, da er selber Exzellenz und mit Erich Honecker auf der Jagd gewesen war. Jurek Becker, einer der ersten Ausreiser, berichtete von seinen 80 Lesungen und dass er bei seiner letzten vor dem Publikum eingeschlafen sei. Uwe Jonsson hatte uns schon in Itzehoe besucht. Sarah Kirsch suchte uns auf und Klaus Poche, der Fernsehfilmautor, ließ sich Wein servieren, den Johannes Mario Simmel ablehnte, da er seit undenklichen Zeiten trocken wäre.
Die Dinge haben sich verändert und wie sehen Sie heute Ihre Beziehung zu Günter Grass?
Null, denn abgesehen davon, dass er, was ja viele Schriftsteller sind, ein absoluter Egomane ist, hat sich unsere Bekanntschaft dann relativ schnell aufgelöst. Wir waren ein paar Mal in Wewelsfleth und haben dann aber unterschiedliche Ansichten gehabt. Er mit seiner deutschen Nation in zwei Staaten, was ich schon ein bisschen obskur fand, wie sollte das gehen? In dem Moment, wo natürlich keine Grenze mehr existiert, ist das ja undenkbar. Er hätte eigentlich die Verhältnisse in der DDR besser kennen können. Es war doch eindeutig, wenn die Mauer fällt, läuft alles weg. Und eine Kulturnation in zwei Staaten, das war undenkbar. Also es gab dann diese politische Auseinandersetzung. Ich hatte auch nie das Bedürfnis, das zu erneuern, weil unsere Ansichten sind völlig konträr.
An einer Stelle schreiben Sie, haben Sie das Bild vom Scherbensammeln aufgegriffen in Ihrem Textband Tröstliche Katastrophen. In der Scherbe spiegelt sich auch die ganze Welt. Und eigentlich sind Sie auch so etwas wie ein Scherbensammler, den die Bruchstellen interessieren und die auch ein Zeichen sind für das Schöne, das diese Bruchstellen heute teilen.
Also ich bin eigentlich ein verhinderter Archäologe. Natürlich war ich in Stonehenge. Natürlich war ich in der Türkei, in Milet und in sonst welchen Orten und bin da überall rumkutschiert. Natürlich in Kreta und in Italien sowieso. Ich war zweimal in Etrurien. Da hat es mich überall hingeführt. Mein Vater ist, da war ich wirklich 5 oder 6 Jahre, immer mit mir in Museen gegangen. Aber ich war immer auf den Spuren dieser Dinge, weil die Dinge sprechen, wenn man ihnen gut zuhört. Und sie erzählen manchmal Interessanteres als die Menschen, die lügen. Die Dinge lügen nicht. Und das ist natürlich tröstlich. Wenn ich sage, ich schaffe eine Fundgrube mit diesen Notizen, so meine ich es, handelt sich dabei um eine Art Grabstätte für zeitgeschichtliches Geschehen und zeitgeschichtliches Denken. Wie man aus den mittelalterlichen Abfallgruben an den verworfenen Relikten unversehens die Vergangenheit rekonstruieren kann, hat meine Fundgrube dieselbe Aufgabe. Nicht die welthistorischen Ereignisse finden hier ihren Platz, sondern die Splitter, Bruchstücke, Relikte, Spuren eines Einst, an dem ich teilgenommen habe. Insofern bin ich meinem Kindertraum, Archäologe zu werden, treu geblieben.